Deutschlandfunk Interview.
Die Ukraine steht mit dem Rücken zur Wand. Militärexpertinnen und Verteidigungspolitiker betonen ein ums andere Mal, dass der Westen seine Unterstützung verstärken muss, um die russische Armee zu stoppen und gegenüber Wladimir Putin mehr Härte und Entschlossenheit zu zeigen. Seit Tagen kursieren nun auch neue Überlegungen, mit welchen Maßnahmen der Westen Kiew stärker unter die Arme greifen könnte. Ein wichtiges Thema ist das auch beim Staatsbesuch von Emmanuel Macron hier in Deutschland. Am Telefon ist jetzt Andreas Schwarz, Haushalts- und Verteidigungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion und auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und Sie sitzen im Parlament für die Regionen Bamberg, Forchheim und Coburg in Oberfranken. Schönen guten Morgen, Herr Schwarz.
Wunderschönen guten Morgen aus Oberfranken.
Wir haben es eben schon im Beitrag gehört, die Ansicht der Opposition, der CDU, dieser Krieg lässt sich nur mit Schulden gewinnen, der Ukraine-Krieg. Stimmen Sie zu?
Also ich stimme zu, wenn wir so lange unterstützen wollen, wie Unterstützung notwendig ist, auch in dem Umfang, der notwendig ist, dann wird man das aus dem normalen Haushaltsgefüge nicht herausbekommen. Das ist eine immense Bedrohungslage, die wir da gerade erleben. Wir unterstützen im Rahmen des westlichen Bündnisses und von daher sind für mich die Grundlagen gegeben, dass man hier entsprechend agiert und auch haushaltstechnisch reagiert.
Wie wollen Sie denn den Finanzminister Christian Lindner und FDP-Chef davon überzeugen? Lindner hat ja gerade am gestrigen Abend im ZDF noch einmal betont, die Schuldenbremse wird für die Ukraine-Hilfe nicht gelockert.
Gut, er steht jetzt gerade im Vorhaushaltsverhandlungen und muss natürlich auch eine gewisse Härte und Stärke demonstrieren. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die notwendig sind, wenn wir sehen, was wir dieses Jahr geliefert haben und noch liefern wollen, wenn wir sehen, dass der Krieg nächstes Jahr wahrscheinlich noch andauern wird und der Russe wird mit noch mehr Härte hier vorgehen, glaube ich, werden wir nicht drum herum kommen, auch unsere Hilfen weiter zu erhöhen. Und damit ist natürlich auch Geld notwendig. Das ist einfache Mathematik.
Nun tritt ja Christian Lindner dem Vernehmen nach auch deshalb so selbstbewusst auf in diesen Tagen und sagt, an der Schuldenbremse wird nichts verändert, weder wird sie ausgesetzt noch reformiert, weil der Finanzminister den Zuspruch des Bundeskanzlers weiß. Liegen Sie da gerade über Kreuz mit Ihrem eigenen Kanzler?
Nein, da liege ich nicht über Kreuz. Wie gesagt, wir sind gerade am Beginn von Haushaltsverhandlungen. Und er wäre ja auch ein schlechter Finanzminister, wenn er gleich hier die Kassen aufmachen würde. Also das würde ich auch gar nicht erwarten als Haushaltspolitiker, dass sich der Finanzminister hinstellt und fragt, wie viel darf es denn heute sein? Aber am Ende des Tages wird man sich auf ein Paket verständigen müssen. Es ist ja nicht nur im Verteidigungsbereich, dass hier Gelder fehlen. Wir haben das auch in anderen Bereichen. Und von daher gehe ich davon aus, dass man im Zuge dieser Verhandlungen einen Kompromiss findet, der am Ende auch dazu führt, dass wir unsere internationalen Zusagen auch erfüllen können.
Woher nehmen Sie diesen Optimismus? Bisher ist ja zu hören, gerade auch von Ihrem Parteifreund Boris Pistorius im Bundesverteidigungsministerium, dass da schon die Fäuste in der Tasche geballt werden, weil man laufend Absagen erhält mit der Forderung nach mehr Geld, um die Ukraine unterstützen zu können. Wo sehen Sie einen Ausweg, eine Kompromisslinie, damit mehr Geld möglich wird für die Verteidigung?
Da gibt es den Satz der Münchner Sicherheitskonferenz von unserem Kanzler und der ist richtig. Ohne Sicherheit ist alles nichts und das signalisiert ja auch der Finanzminister, dass er das auch so sieht. Und ich bin mir auch sicher, es ist auch klar, eine Zeitenwende in Raten wird nicht funktionieren. Wir stehen international im Wort mit unserer Zusage des 2%-Ziels. Es wäre ein fatales Zeichen an die Truppe, wenn wir jetzt einen Rüstungs- oder Einkaufsstopp hätten. Wir brauchen auch für die Industrie, die wir jetzt animieren, mehr zu produzieren, auch eine Planungssicherheit. Und am Ende wäre es, wenn hier im Verteidigungsbereich sich nichts bewegen würde, es wäre ein äußerst großes Zeichen der Schwäche an Putin. Und ich glaube, das wollen wir uns alle nicht erlauben.
Nun gibt es Meldungen heute Morgen, die natürlich alle noch nicht offiziell bestätigt sind, dass es zu einer Einigung beim Rentenpaket 2 gekommen sein könnte innerhalb der Ampelkoalition. Und im Gegenzug verzichten die SPD-Ministerinnen und Minister im Kabinett dafür auf mehr Geld. Ist das ein Weg, der dann keine Ukraine-Hilfen, zusätzlichen Hilfen von 4 Milliarden Euro, wie Boris Pistorius sie fordert, mehr erlauben würde?
Nein, also erstmal den Kompromiss kenne ich jetzt nicht, aber wie gesagt, Politik ist grundsätzlich immer das Erreichen von Kompromissen Zumal wenn man in einer Ampel regiert aus drei unterschiedlichen Parteien. Und ich glaube, wir sind uns bewusst, was wir zu tun haben. Und wir haben international das Wort auch an die Ukraine gegeben, so lange zu helfen, wie Hilfe notwendig ist. Und ich glaube, das darf und wird am Ende nicht am Geld scheitern. Da habe ich den gesunden Optimismus eines bayerischen Sozialdemokraten.
Nun ist ja der französische Staatspräsident, wie schon erwähnt, in diesen Tagen zum Staatsbesuch in Deutschland. Morgen Abend wird es einen gemeinsamen deutsch-französischen Ministerrat geben. Deutschland gehört zu den größten finanziellen Unterstützern der Ukraine, anders als Frankreich. Müssen da also jetzt, wenn es um die Forderung nach mehr Geld geht für Kiew, müssen da jetzt nicht erstmal andere ran, Paris zum Beispiel?
Nicht nur Paris. Ich glaube, da muss ganz Europa jetzt mal ein bisschen mehr Farbe bekennen. Deutschland geht da wirklich sehr stark voraus. Und ich habe unlängst die Ukraine besucht und es wird auch in der Ukraine anerkannt. Aber gerade unsere europäischen Partner oder Partner im westlichen Bündnis sind jetzt gefordert, da ein bisschen mehr nachzulegen. Also ich denke zum Beispiel an das ganze Thema Luftverteidigung. Da gab es eine Initiative aus Deutschland und manche versuchen sich da freizukaufen, indem sie halt Geld geben. Geld nutzt uns nichts. Wir brauchen jetzt die Verteidigungssysteme und wir brauchen vor allen Dingen die Raketen, die mit diesen Verteidigungssystemen die Ukraine schützen. Und da muss man natürlich viel mehr Druck auch in Europa auf unsere europäischen Partner machen, dass sie eben hier mit uns an einem Strang ziehen.
Sie sprechen Europa an. In zwei Wochen wird ein neues europäisches Parlament gewählt. Hat es auch mit dem Wahlkampf zu tun, dass Olaf Scholz derzeit keinerlei weitere zusätzliche finanzielle Mittel für die Ukraine in Aussicht stellt?
Das sehe ich nicht so. Also wir haben ja unlängst eine dritte Patriot-Einheit an die Ukraine abgegeben. Wir haben letzte Woche eine vierte Iris-T-Einheit abgegeben. Ich glaube, Deutschland tut schon das, was notwendig ist. Aber wie gesagt, das kann nicht alleine aus Deutschland heraus passieren. Wir brauchen da auch viel mehr Unterstützung unserer europäischen Freunde. Die haben sich da bisher etwas zurückgehalten und da würden wir uns ein bisschen mehr Mut und Unternehmungsgeist wünschen, dass da ein bisschen mehr passiert.
Ihre Partei zieht ja im Europawahlkampf mit den Worten Frieden sichern in den Wahlkampf. Es ist eine Auseinandersetzung, die ganz ausgerichtet ist auf das Image der SPD als Friedenspartei. Passt das in unsere Zeit?
Da reicht ein Blick in die Geschichte. Willy Brandt, Annäherungspolitik an Russland. Unter welchen Bedingungen sind die gelaufen? Mit 3 bis 3,5% Verteidigungsausgaben am BIP. Also Sicherheit und Frieden kann ich nur aus einer Position der Stärke heraus bekommen. Und ich glaube, an dem Kurs halten wir fest.
Sie halten daran fest, sagen Sie, weil Sie sagten hier vor einigen Wochen bei uns im Deutschlandfunk-Interview, Ihre Partei stecke mitten in einem Paradigmenwechsel, eben Stichwort Ostpolitik, das Erbe von Willy Brandt, das Selbstverständnis als Friedenspartei, der Umgang mit Russland. Da muss die SPD ja an der eigenen Identität arbeiten. Wo stehen Sie da derzeit?
Also wo da jeder Einzelne steht, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Ich weiß aber nur, dass man in der Partei mit dem Thema offen umgeht, dass man das diskutiert und dass wir jetzt versuchen, gemeinsam einen Weg zu finden, dass Deutschland hier richtig positioniert ist im Rahmen des westlichen Bündnisses.
Ich versuche es nochmal anders. Ihr Parteifreund Boris Pistorius ist derjenige, der SPD-Politiker, der das Wort Kriegstüchtigkeit in Deutschland geprägt hat. Und er ist zugleich beliebtester Politiker in allen Umfragen. Was kann Ihre Partei, die SPD, daraus lernen?
Dass die Menschen, auch wenn es weh tut in diesem Land, wenn es manchmal hart ist und unangenehm, klare Sprache trotzdem wünschen und dass sie klare Ansagen haben möchten in dem Land. Und Boris Pistorius versucht mit diesen Worten auch aufzurütteln, zu sensibilisieren für ein Thema, weil in unserem Land bei vielen noch die Friedensdividende auf dem Konto zu scheinen ist.
Ein wichtiger Punkt, über den wir auch noch sprechen wollen, ist die Forderung, wir haben es eben schon im Beitrag gehört, dass westliche Waffen auch, es der Ukraine gestattet sein soll, Waffen aus dem Westen auf russischem Boden einzusetzen. Sind Sie dafür, dass der Ukraine das erlaubt wird?
Machen wir es doch an einem ganz konkreten Beispiel. Kharkiv beispielsweise, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Was macht der Russe? Er schießt aus Russland auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Also wir sind da in einem Krieg und ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Ukrainern erklären kann und muss und will, dass sie sich von den Russen aus 40 Kilometer Entfernung aus guten Stellungen beschießen lassen muss und die Schäden und vor allen Dingen das menschliche Leid, was da in den letzten Tagen passiert ist, nehmen wir hier gerade in den Nachrichten zur Kenntnis. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, wenn man das an dem Beispiel sieht, muss man der Ukraine auch einräumen, dass sie sich auch auf russischem Gebiet verteidigen kann.
Das ist ja offenbar schon wieder ein Punkt, wo Sie in Widerspruch zu Ihrem Kanzler stehen. Der hat ja gestern in Berlin erklärt, und wir haben es auch im Beitrag gehört, die aktuellen Absprachen, die ja so lauten, dass die Ukraine westliche Waffen nicht auf russischem Territorium einsetzen darf. Diese Absprachen würden ausreichen momentan.
Er sagt, die Regeln funktionieren, aber Regeln kann ich auch immer wieder anpassen. Und ich glaube, da wird man auch im Rahmen der NATO und der westlichen Bündnispartnerschaft hierzu mit Sicherheit Gespräche führen. Schweden beispielsweise hat jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, es freigegeben, dass die Ukraine die Waffen auch auf russischem Gebiet einsetzen kann.
Wer sagt es, Olaf Scholz?
Das braucht niemand Olaf Scholz sagen, weil Olaf Scholz international vernetzt ist und mit Sicherheit alle Medien verfolgt, die wichtig sind.
Dann noch einmal anders gefragt, Herr Schwarz, sind Sie glücklich mit dem Wahlkampf und auch den Ansichten, die Ihr Bundeskanzler zurzeit in dieser so heiklen Phase des Ukraine-Kriegs auftritt und vermittelt?
Olaf Scholz hat viele Menschen hinter sich, er hat die Partei hinter sich, er hat die Fraktion weitgehend hinter sich. Und da spielt jetzt meine Einzelmeinung dazu erstmal eine untergeordnete Rolle, weil im Moment finden die Menschen in diesem Land diese Vorgehensweise richtig und gut.
Dankeschön für dieses Interview. Das war Andreas Schwarz, Haushalts- und Verteidigungsexperte in der SPD-Bundesfraktion und ein Sozialdemokrat, der sagt, wir brauchen mehr Hilfe finanziell und in Waffen für die Ukraine. Dankeschön für Ihre Zeit heute Morgen.
Lieben Dank, schöne Grüße. Tschüss.